Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Tag.
I was really poor, but I do think I have told my sons that they haven't had my advantages, because I had the advantage of being born in abject poverty. That means I had nowhere to go but up. If my old man was a rich movie actor, I don't know what I would have turned out to be, probably a polo player.
Arm sei er gewesen, sagte Kirk Douglas in diesem Interview. Seinen Söhnen habe er aber gesagt, dass die nicht seine Vorteile gehabt hätten. Für ihn gab es keinen anderen Weg als nach oben. Wäre sein Vater ein reicher Filmschauspieler gewesen, keine Ahnung, was er dann geworden wäre. Ein Polospieler vielleicht. Glücklicherweise wurde er der berühmte Schauspieler. Er war Spartacus, er war Van Gogh, er war McMurphy in der Broadway-Fassung von Einer flog über das Kuckucksnest. Er war eine Hollywood-Legende, nicht wegen seines nun einmal wirklich biblischen Alters, sondern wegen seines Fleißes und seiner Vielseitigkeit. Kirk Douglas wurde als Isur Danielowitsch Dembski 1916 in den USA geboren, war Sohn jüdischer Emigranten, arbeitete als Ringer und als Hausmeister und wurde schließlich zu einem der gefeiertsten Stars des internationalen Nachkriegsfilms. Im Alter von 103 Jahren ist Kirk Douglas nun in Beverly Hills gestorben. Josef Schneller erinnert an ihn.
Er spielte zwar vor allem Bad Guys, aber seiner Popularität hat das nie geschadet. In Wahrheit gehörte der Schauspieler Kirk Douglas ja zu den aufrechten Good Guys in der Traumfabrik, brach mit der Beschäftigung Dalton Trumbos als Drehbuchautor für Spartacus und vermochte noch die Herzen jedes Publikums im Sturm zu erobern, wie zum Beispiel in der Oscarnacht 2003, als er wieder genesen von einem schweren Schlaganfall mit schleppender Sprechweise, aber immer noch perfekt gesetzten Pointen im Duett mit seinem Sohn Beifallsstürme provozierte.
I know. This is my son, Michael. He has 2 awards. But I'm still young.
Das ist mein Sohn Michael. Er hat 2 Oscars. Ich keinen. Aber ich bin noch so jung.
The 75th anniversary. To be 75 again.
Wissen Sie, 75. Oscar. 75 wäre ich auch mal gerne wieder.
You're supposed to say, and the Oscar goes to.
And the winner is.
Du musst sagen, der Oscar geht an. Ich sage, der Gewinner ist.
Der Sohn russischer Emigranten aus Amsterdam, New York, wollte eigentlich professioneller Ringer werden und besaß schon einige Amateurmeistertitel, als er sich doch noch entschloss, Schauspieler zu werden. So konnte Ende der 40er Jahre endlich die Kinokarriere von Isur Danielowitsch Dembski beginnen. 1947 drehte er gleich seinen besten Film, Out of the Past. Douglas trat in diesem Film des Film-Noir-Spezialisten Jacques Tourneur als zynischer, perverser Gangsterkönig gegen einen genreüblich desillusionierten Privatdetektiv an, der ihn hier gespielt von Robert Mitchum um Mädchen, Macht und Moneten bringt. Ich habe meine Karriere darauf aufgebaut, Hurensöhne zu spielen, bekannte Kirk Douglas einmal. Der Nachteil, er bekam nie das Mädchen. Das bekam meist Burt Lancaster, dessen fast ständiger Partner Douglas damals in Western und Krimis war. Gegen das Image, nur der böse Teil eines eineiigen Zwillingspaares mit Lancaster als sympathischem Gegenpart zu sein, musste Douglas so lange ankämpfen, bis er 1951 als Reporter des Satans in Billy Wilders Abrechnung mit der Sensationspresse Filmgeschichte machte. Der Film markiert den Beginn von Douglas' fruchtbarster Schaffensperiode. Er wurde endlich von den amerikanischen Kritikern als Schauspieler des Jahres nominiert, 1956 für seinen Van Gogh in Vincente Minellis Film, drehte echte Kassenerfolge wie 20.000 Meilen unter dem Meer, gründete eine eigene Produktionsfirma und brillierte 1957 als Anwalt der gerechten Sache geschundener Soldaten in Stanley Kubricks Meisterwerk Wege zum Ruhm mit dieser Rede vor einem Kriegsgericht.
Gentlemen of the court, there are times when I'm ashamed to be a member of the human race, and this is one such occasion.
Meine Herren, es gibt Augenblicke, wo ich mich schäme, in der menschlichen Gesellschaft zu sein. Das ist jedes Mal. Es ist mir unmöglich, meine Verteidigung mit hinreichenden Argumenten zu untermauern, damit das Gericht jede Gelegenheit dazu verweigert hat. Der Angriff von gestern Morgen tut der Ehre Frankreichs ganz bestimmt keinen an und ist auch keine Schande für die kämpfende Truppe. Aber diese Verhandlung hier, meine Herren, die ist eine Schande. Sie ist eine Beleidigung unserer Nation. Das Verfahren gegen diese Männer ist eine Schmach und spricht jeder menschlichen Gerechtigkeit
zu. Such a disgrace. The case made against these men is a mockery of all human justice.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere gab es für Douglas keine Grenzen mehr. Kirk Douglas schrieb zwei Romane und eine zweibändige Autobiografie, betätigte sich außerdem bis ins hohe Alter als Produzent und Anreger von Filmproduktionen. Noch 2003 drehte er zusammen mit Sohn Michael und Enkel Cameron als Patriarch einer New Yorker Familie eine fast autobiografische, bewegende Familienstory unter der Regie von Fred Shepsie. Der Titel klingt wie das Programm des Familienmenschen Douglas, It Runs in the Family, es bleibt in der Familie. In der Erinnerung der Kinogänger wird er ganz sicher derjenige Hollywood-Schauspieler bleiben, der so besonders glänzend verstand, Gut und Böse durcheinander zu wirbeln.
Josef Schnelle zum Tod von Kirk Douglas. Manchmal geht's schnell, konnte man heute am frühen Nachmittag denken, als aus Erfurt die Nachricht kam, dass der FDP-Politiker Thomas Kemmerich gerade einmal 24 Stunden lang der gewählte Ministerpräsident des Landes Thüringen war, bevor dann heute die Einsicht seiner Partei, der FDP, kam, dass das irgendwie doch keine gute Idee war, sich von einer anderen Partei ins Amt heben zu lassen, dessen Landesvorsitzender als Faschist bezeichnet werden darf. 24 Stunden, in denen die Republik auf dem Kopf stand. Von einem Dammbruch war die Rede und immer wieder davon, dass Thüringen das erste Land im Deutschen Reich war, in dem die NSDAP an einer Regierung beteiligt war. Klaus Leggewie ist einer der wichtigsten deutschen Politologen und hat lange das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen geleitet. Ihn habe ich gefragt, ob er solche historischen Vergleiche nachvollziehen kann.
Ja, unbedingt. Die sind sehr wichtig. Und zwar nicht in dem Sinne, dass wir jetzt ein neues 33 konstruieren, sondern dass wir uns fragen, an welcher Stelle steht jetzt eigentlich die Bundesrepublik, an welcher Stelle steht Europa, an welcher Stelle steht das europäische Bürgertum im Blick auf eine neue Rechte, die sich schon über Jahre hinweg rechts von ihr angesiedelt hat, die sich ausbreitet, die im Moment auch sehr viel mehr Stimmen bekommt, als das vor 20, 30 Jahren noch der Fall war. Insofern ist es sehr gut, diese Übung zu machen, ohne in Weimar-Angst zu verfallen, ohne in Panik und Alarmismus zu verfallen, jetzt zu sagen, wo stehen wir eigentlich? Wir haben ja für die Weimarer Republik immer die Patenterklärung gehabt, ja, das war die Wirtschaftskrise. Heute würde man sehr viel stärker von der sozialpsychologischen Labilität unserer Gesellschaften sprechen, von einer anderen Medienlandschaft, auch vom Zerfall der großen politischen Familien.
Wie wichtig ist denn für die politische Kultur in diesem Land, Herr Leggewie, ob das alles, wie er heute zumindest versucht wird zu belegen, ein abgekartetes, ein abgesprochenes Spiel gewesen ist oder sozusagen ein Unfall im Rahmen von Demokratien?
Das ist schon wichtig. Wenn es dort Absprachen gegeben hat, würde es mich wundern, wenn die nicht ans Licht kämen. Und es würde mich auch sehr wundern, wenn man dann einfach zur Tagesordnung überginge. Ich glaube, dass der Druck auf speziell den FDP-Vorsitzenden Herrn Lindner jetzt sehr, sehr stark ist, die Frage zuzulassen. Es gibt ja auch indirekte Absprachen. Man spricht das, was man zu tun vorhat, nicht ganz aus, aber alle wissen, was passieren wird. Es war schon sehr interessant zu sehen, dass der dann gerade ernannte Ministerpräsident, ohne groß mit der Wimper zu zucken, das Amt angenommen hat, kurz durchgeatmet hat, aber dann ja offenbar ein Ergebnis vorgefunden hat, mit dem er jedenfalls nicht rechnen konnte.
Gestern Abend, als noch nicht feststand, dass das alles zumindest reversibel sein würde, ist immer wieder die sogenannte Hufeisentheorie auch vorgebracht worden. Es sei darum gegangen, sowohl auf der linken als auch auf der rechten politischen Seite Extremisten zu verhindern. Die bürgerliche Mitte ist oft geradezu beschworen worden. Was bedeutet das aus der Sicht eines Politologen?
Ich halte das für eines der Grundübel in der Konstruktion der Bundesrepublik Deutschland, gewissermaßen in Annahme des Weimar-Syndroms, immer von Bedrohung von links und rechts, und zwar symmetrisch und parallel auszugehen. Die Linke, deren Ministerpräsident gestern verhindert wurde, hat sich als eine ausgesprochen stabile Kraft erwiesen, sehr demokratieverträglich und sogar auch demokratiezuträglich. Sie ist viel, viel zuverlässiger als die Kräfte von Union und FDP, die sich da aufs Glatteis haben locken lassen oder selbst sich draufgestellt haben. Und diese Symmetrietheorie, die also immer von zwei Extremismen gleichzeitig reden muss, die ist eben verfehlt. Die ist ein Teil des Problems. Natürlich kann man nicht leugnen, dass es in unserem Land auch linksradikale, auch gewalttätige linksradikale Bestrebungen gibt. Aber das ist doch eine Ablenkung, an jeder Stelle davon zu sprechen, wenn wir es im Moment mit einer ganz materialen Gefahr von rechts haben, die zunimmt. Wir hören, was das Bundeskriminalamt uns sagt. Wir hören, was selbst ein Innenminister wie Horst Seehofer kürzlich verkündet hat. Hier ist eine eminente Gefahr, parlamentarisch wie außerparlamentarisch, legal wie extralegal, des Druckes von rechts auf die Bundesrepublik im Gange. Und ich hoffe, dass die Vorgänge in Thüringen nun dazu beitragen, dass man sich des Ernstes der Lage bewusst wird, ohne in Panik zu verfallen, ohne die Coolness, die es gerade jetzt erfordert, dann aufzugeben, aber zu sagen, hier ist ein echter Angriff von rechts auf die Republik im Gange. Und das ist ja keine deutsche Spezialität. Im Gegenteil, es ist ja in vielen anderen Ländern Europas noch viel, viel stärker ausgeprägt. Und hier kommt genau die bürgerliche Mitte ins Spiel. Die bürgerliche Mitte, die da beschrieben wird, die hat sich eben gestern blamiert. Das ist ja genau der Punkt. Das heißt, die Verantwortung des liberalen Konservatismus in Deutschland, das war die Konstruktion der CDU nach 1945, die muss nun ganz klar wahrgenommen werden. Und hier müssen die Dämme eben nicht hier und da gebrochen werden, sondern die müssen sogar erhöht werden.
Der Politikwissenschaftler Klaus Leggewie war das. Vielen Dank. Eins haben die Ereignisse in Erfurt gestern gezeigt. Obwohl die Versuche rechter Gruppen, Parteien, Organisationen, demokratische Institutionen durch Provokation, durch Lügen, Tricks und Tabubrüche anzugreifen, obwohl sie nicht neu sind, stehen ihnen doch viele Verantwortliche nach wie vor ratlos gegenüber. Das gilt auch für Gedenkstätten und Museen, in denen Störaktionen gegen den so sicher geglaubten demokratischen Konsens inzwischen regelmäßig stattfinden. Eine mobile Beratungsstelle in Berlin will dagegen nun Aufklärung und praktische Hilfestellung setzen, zum Beispiel mit der 45-seitigen Handreichung »Nur Schnee von gestern« zum Umgang mit dem Kulturkampf von rechts, die heute vorgestellt wurde. Sebastian Engelbrecht war dort.
Die Tabubrüche in Gedenkstätten und Museen werden häufiger. Zum Beispiel, eine AfD-Bundestagsabgeordnete lädt eine Gruppe von Interessierten zum Besuch einer KZ-Gedenkstätte ein. Die Fahrt wird vom Bundespresseamt organisiert. Die Gruppe besucht die KZ-Gedenkstätte. Einige der Teilnehmer stören die Führung massiv. Einer der Teilnehmer relativiert die NS-Verbrechen und stellt die Existenz von Gaskammern in Konzentrationslagern der Nationalsozialisten in Frage. Der Guide sieht sich gezwungen, die Führung abzubrechen und die Besucher der Gedenkstätte zu verweisen. Das Beispiel erwähnt Bianca Klose von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin, die Museen und Gedenkstätten unterstützt.
Auch diese Beispiele des Alltags verdeutlichen, wie grundlegend und wie massiv zurzeit Rechtspopulisten und Rechtsextreme den demokratischen Erinnerungskonsens, den Konsens in Frage stellen. Sie haben dabei vor allem die NS-Gedenkstätten im Visier, aber auch die DDR-Gedenkstätten, auch die ethnologischen, die regionalhistorischen und die Kunstmuseen.
Der Wandel des historischen Bewusstseins werde von der AfD bewusst betrieben, meint Uwe Neumerker, der Direktor der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte.
Dieses Höcke-Zitat vom Denkmal der Schande, das kennen die Leute. Sie wissen wenig vom Holocaust, sie wissen wenig über die Geschichte und das Wissen wird leider immer geringer. Aber dieses Höcke-Zitat kennen Sie.
Nun hat Höckes AfD im Thüringer Landtag gemeinsam mit den bürgerlichen Parteien ein politisches Tabu gebrochen. Dem entsprechen die gedenkpolitischen Tabubrüche in Gedenkstätten und Museen, meint Bianca Klose. Sie leitet die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus in Berlin.
Das Beispiel von gestern zeigt, wie brüchig dieser Konsens der Demokratin zu sein scheint und wie schnell Tabubrüche in unserer Gesellschaft hoffentlich nicht hingenommen werden. Den Gedenkstätten und Museen kommt hierbei eine wichtige Aufgabe zu. Als Orte der historisch-politischen Bildung sind sie diese Diskursräume, die so unersetzlich sind, in der sich die Gegenwart mit ihrer Geschichte kritisch auseinandersetzt.
Bei Bianca Kloses mobiler Beratung gegen Rechtsextremismus haben sich in den vergangenen 2,5 Jahren 23 Museen und Gedenkstätten gemeldet. Die Gedenkorte wollen sich gegen Angriffe von rechts wappnen. Klose empfiehlt ihnen, ein klares demokratisches Leitbild zu entwickeln und sogenannte Antidiskriminierungsklauseln in Besucherordnungen zu formulieren. Die Gedenkstätten müssten klare Kante zeigen gegen rechtsextremistische und rechtspopulistische Störer, auch wenn diese politische Neutralität forderten. Die Gedenkstätten seien nur zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet, sagt Klose, nicht zu einer Wertneutralität.
Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man sich neutral gegenüber menschenverachtenden Aussagen verhalten müsse, gegenüber antisemitischen oder rassistischen Aussagen, sondern ganz im Gegenteil, dass angesichts des Kulturkampfes von rechts wir ja aufgefordert sind, unsere eigene kritische Geschichts- und Erinnerungskultur auch zu verteidigen.
Bianca Klose und ihre Beratungsstelle unterstützen unter anderem die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, die Gedenkstätte Sachsenhausen, das Deutsche Historische Museum in Berlin und die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dazu gehören Argumentationstrainings, Social-Media-Workshops und Pressearbeit.
Und das alles gegen den Kulturkampf von rechts, Sebastian Engelbrecht berichtete. Von der politischen Kultur in diesem Land, die da heute gerade noch mit tiefen Beulen und bösen Schrammen die Kurve gekriegt hat, zu einer Kulturform, die über jeden Zweifel erhaben ist. Im Museum Kunstpalast in Düsseldorf sind seit gestern Fotos von Peter Lindbergh zu sehen, in einer sehr besonderen Ausstellung. Lindbergh selbst hat die Auswahl aus seinem Werk getroffen und über die Hängung entschieden. Und dann starb der Fotograf überraschend im September 2019. Naomi, Linda, Christy, Cindy, einige der sogenannten Supermodels wurden durch seine Bilder so berühmt, dass man sie heute an ihren Vornamen erkennt. Lindbergh zeigte nämlich ein völlig neues Frauenbild, fast ungeschminkt, ein wenig zerzaust, nahbar. Er war aber viel mehr als ein Modefotograf. Seine Bilder erzählen Geschichten, die sich allerdings erst erschließen müssen. Deshalb heißt die Werkschau, die ungewollt nun zu einer Art von visuellem Vermächtnis geworden ist, Untold Stories, nicht erzählte Geschichten. Anja Reinhardt hat sie gesehen.
Peter Lindbergh ist weltbekannt als Modefotograf. Schwarz-Weiß-Bilder von jungen Frauen am Strand oder auf den Straßen New Yorks. Keine großen Frisuren, kaum Make-up, melancholische Atmosphäre. Diese Bilder stehen für die Supermodel-Ära, jedes für sich eine Ikone. Aber genau darum sollte es in der Düsseldorfer Schau nicht gehen. Immer wieder hat Peter Lindbergh die Auswahl und die Anordnung der Fotos für den Kunstpalast neu begonnen und verändert. Er wollte Zusammenhänge herstellen, untold stories, bisher nicht erzählte Geschichten erzählen. Und die entwarf er, fast wie ein Renaissance-Künstler, indem er Polyptychen zusammenstellte, große mehrtafelige Einheiten aus nicht zusammenhängenden Fotos bildete, die ganze Wandseiten füllen, mehrere Meter hoch und breit.
Es gibt in dieser, auch in diesem Spontan, gibt es bestimmte Formen und Strukturen, die das fassen. Es sind nicht einfach nur Schnappschüsse, es sind nicht einfach nur irgendwie Zufallsprodukte, sondern da steckt eine Struktur, die das Ganze zusammenbindet.
Im Zusammenspiel von kleineren und großformatigen Bildern, Porträts, Körperstudien und Stillleben ergeben sich in der Ausstellung bildübergreifend fließende Linien und Bezüge. Dort ein Schatten, der sich diagonal über das Bild zieht, der auf dem Foto darüber in einer Straßenlaterne als Linie weitergeführt wird. Das Spielerische überdeckt fast klassische geometrische Kompositionen. In jedem Bild geht es um Struktur. Bei einer dreiteilig aufgebauten Aktserie ist der erste Eindruck eine auf Kontraste reduzierte Ästhetisierung des weiblichen Körpers, selbstbewusst und mit einer Betonung des Makels, der Schönheit Persönlichkeit hinzufügt. Es finden sich aber immer wieder auch Referenzen an Botticelli, Tizian oder die verdrehten Körper eines Michelangelo, auch an die Filmgeschichte, Fritz Langs Metropolis oder Martin Scorseses Gangs of New York. Jeder liest wohl etwas anderes in Peter Lindberghs Bildern, in seinen Geschichten, die schon früh die Genderfrage stellten, die dem Alter Würde und Anmut verliehen, die eine Intimität herstellen, die man bei kaum einem anderen Fotografen findet.
Wenn Sie sich die Aktaufnahmen bei Peter anschauen, da findet keine Sexualisierung statt. Das sind Menschen, die sich in ihrer Verletzlichkeit zeigen, die sich öffnen, weil da ein Grundvertrauen ist. Also er dringt ein, aber er verletzt nicht.
Und noch etwas findet sich in vielen Fotografien. Vielleicht das Motiv, das bei der Schau alles zusammenhält. Spuren der eigenen Biografie. Lindbergh wurde 1944 im von den Deutschen besetzten Polen geboren. Seine Mutter musste mit ihm und der älteren Schwester fliehen. Er wuchs im industriegeprägten Duisburg auf und spielte auf Kohlebergen. Immer wieder sieht man Frauen, die scheinbar auf der Flucht sind. In ihren Gesichtern liest man Angst. Oft stehen auch Maschinen im Zentrum oder Hintergrund seiner Aufnahmen oder Industrielandschaften, vergessene Orte. Felix Krämer.
Die untold stories, die nicht erzählten Geschichten, die ganz selten wirklich nur so eine klare narrative Struktur haben. Das sind eher Gefühle, das sind Assoziationen, die sich einstellen und die man beim Betrachten der Bilder weiterspinnen kann.
Obwohl sich mit der Anordnung der vielen Bilder als Gruppen, als Bildergeschichten, die jeder Betrachter selbst erzählen muss, schon ein wirklich unbekannter Lindberg offenbart, einer, der die Kunstgeschichte sehr genau kannte, ist der letzte Teil der Ausstellung der stärkste, das halbstündige Video Testament, ausnahmsweise in Farbe. Lindberg filmte 2013 den zum Tode verurteilten Elmer Carroll, der eine 10-Jährige vergewaltigt und dann umgebracht hatte. Eine halbe Stunde betrachtet er sich in einem Spiegel, hinter dem Lindberg mit Carrolls Wissen eine Kamera installierte. Es passiert kaum etwas. Der Betrachter blickt in das Gesicht eines Mörders, der sich selbst sieht. Was nach einer gewissen Zeit schwer aushaltbar ist, denn es ist das Verbrechen, das unsichtbar im gesichtslosen Raum steht. Vordergründig mag man in dieser Arbeit einen Bruch sehen. Aber auch hier geht es um eine Suche nach Wahrheit mit den Mitteln der Kunst. Eine Wahrheit, die manchmal flüchtig ist, ein anderes Mal eine zeitübergreifende Gültigkeit ausstrahlt. Eine Ausstellung wie ein Vermächtnis mit sehr starken Bildern, die zum Teil immer noch Modefotografie sind, in ihrer Zusammenstellung und Zusammenwirkung aber weit darüber hinausweisen.
Anja Reinhardt über die Peter Lindberg-Retrospektive in Düsseldorf. Unterstützung für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Sie kommt nicht nur aus der Politik- und Medienwelt, sondern auch aus der Kultur. Mehr dazu in den Meldungen mit Enne Seidel.
Ja, auch das Deutsche Pen-Zentrum fordert die Freilassung des Whistleblowers Julian Assange. Das Präsidium der Schriftstellervereinigung unterzeichnete einen entsprechenden Appell, der heute veröffentlicht wurde. Assange sitzt derzeit in Großbritannien in Haft. Ihm droht die Auslieferung in die USA. Die Unterstützer des Appells, darunter Schriftstellerinnen wie Elfriede Jelinek, Eva Menasse und Daniel Kehlmann, sehen die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gegen Assange nicht gewährleistet. Außerdem kritisieren sie seine Haftbedingungen in Großbritannien. Diese stimmten nicht mit menschenrechtlichen Grundprinzipien überein. Sie berufen sich dabei auf den UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer. Er sagte heute hier im Deutschlandfunk über Assange:
Der wurde weitgehend daran gehindert, seine fundamentalsten Rechte wahrzunehmen, also seine Verteidigung vorzubereiten, was man ja jedem Mörder zugesteht. Bis heute durfte er noch nie mit seinen amerikanischen Anwälten Kontakt aufnehmen. Auch die britischen Anwälte haben sehr beschränkten Zugang zu ihm und er selber durfte bis im Oktober kein einziges rechtliches Dokument in der Zelle haben, also konnte die Anklage gegen ihn gar nicht lesen, bevor er dazu Stellung nehmen sollte. Also das sind dann schon Umstände, die man sich nicht vorstellen kann in einem Rechtsstaat wie Großbritannien.
Der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, über die Haftbedingungen von WikiLeaks-Gründer Julian Assange. Das ganze Interview mit Nils Melzer können Sie übrigens auch nochmal nachhören, zum Beispiel auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de. Monumentale Skulpturen aus Stahl, Eisen, Bronze oder Stein. Die schuf die US-amerikanische Künstlerin Beverly Pepper, die laut Medienberichten verstorben ist. Pepper arbeitete überwiegend in den USA und in Italien. Ihre Skulpturen stehen unter anderem auf öffentlichen Plätzen in New York und in der umbrischen Stadt Todi, wo sie seit vielen Jahren lebte. Stilistisch liegt Peppers Werk irgendwo zwischen Konstruktivismus und Landart. Große Museen in den USA und in Europa besitzen heute Arbeiten von ihr. Beverly Pepper wurde 97 Jahre alt. Und die Gewinner des diesjährigen Deutschen Hörbuchpreises stehen fest. Ausgezeichnet werden der Schauspieler Matthias Matschke als Sprecher des Hörbuchs »Achtsam Morden« von Carsten Düss. Außerdem Christian Berkel für seine Interpretation des Romans »Serotonin« von Michel Ulbeck und Camilla Rentschke für ihre Lesung eines Romans von Irmgard Keun. Der Preis für das beste Hörspiel geht an Die Jahre, nach dem gleichnamigen Roman der französischen Autorin Annie Ernaux. Und als bester Podcast wird die fünfteilige NDR-Produktion Leonora ausgezeichnet. Es geht um ein Mädchen, das sich dem Islamischen Staat in Syrien anschließt.
Enne Seidel, vielen Dank. Hier im Deutschlandfunk folgen nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Auch darin Berichte über Thüringen. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zu- und fürs Weiterhören.